Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, den 27. Vers. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Da wir heute miteinander das Abendmahl feiern, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um ein wenig die Frage zu beleuchten, wie denn die Aussage in Vers 27 zu verstehen ist. Wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Wer regelmäßig am Mahl des Herrn teilnimmt, der hat sich bisher schon einmal die Frage gestellt, was heißt das eigentlich, wer unwürdig von dem Brot isst. Und was ja nahe liegt, bin ich auch würdig, daran teilzunehmen? Schließlich fordert der Apostel Paulus die Gläubigen in Korinth dazu auf, sich zu prüfen. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das sind ernste Worte, die man nicht einfach übergehen darf und auch nicht übergehen will. Und da ist es entscheidend wichtig, dass wir uns zunächst einmal die Frage stellen, was wollte Paulus im Namen Gottes den Gläubigen damals in Korinth mit diesen Worten sagen? Und zumal wir ja alle dazu neigen, beim Hören oder Lesen eines biblischen Textes sofort die Frage zu stellen, was bedeutet das für mich persönlich? So sollte es zunächst einmal heißen, was sagt der Text an sich, bevor wir zu der Frage übergehen, was bedeutet der Text für mich, was hat er mir persönlich zu sagen. Und dabei ist es immer wieder von großer Bedeutung, dass wir versuchen, einzelne Verse in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Und von daher kann sich manches klären. Und dieser Text aus dem 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes stellt uns allerdings vor Schwierigkeiten und vor Probleme, die, auch wenn wir einen guten Kommentar zur Hilfe nehmen, nicht einfach zu lösen sind. Und so können wir auf die Frage, worin bestand damals ganz konkret der Missbrauch des Abendmahls, der Paulus ja dazu veranlasst hat, überhaupt dieses Thema, über dieses Thema zu sprechen, keine letzte endgültige Antwort geben. Was meint Paulus, wenn er schreibt in den Versen 20 bis 22, wenn er nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Wie sah das damals ganz konkret aus in Korinth, in der korinthischen Gemeinde? Nun, was wir grundsätzlich dazu sagen können, ist, dass das Mahl des Herrn wohl mit einem gemeinsamen Essen verbunden war, dem sogenannten Liebesmahl, und dass dabei die Armen in der Gemeinde benachteiligt wurden. Und dass es dadurch zu Spaltungen in der Gemeinde kam, wie es hier in Vers 18 heißt. Und zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es. Diese Art von Spaltung in der Gemeinde zu Korinth ist nicht zu verwechseln mit den Spaltungen oder der Spaltung, die entstanden war, von denen Paulus spricht in Kapitel 1 dieses Briefes. Da ging es darum, dass der eine sagte, ich halte es mehr mit Paulus, der andere, ich halte es mehr mit Petrus, ein dritter, ich halte es mehr mit Apollos. Und dann gab es eine vierte Gruppe, die sagte, das interessiert mich alles nicht, was diese Leute sagen, diese Brüder sagen, ich halte es nur ausschließlich mit Christus. Das ist auch richtig, grundsätzlich richtig. Aber Gott gebrauchte eben auch einen Paulus, einen Petrus und wie sie alle geheißen haben, um das Wort Gottes zu erklären und das Wort Gottes weiterzugeben. Also da gab es solche Spaltungen. Hier geht es um etwas anderes. Hier bildeten sich nicht Gruppen um bestimmte Menschen herum, sondern hier ging es um ein soziales Problem, um ein Standesproblem. Und das führte, dass die Armen nun benachteiligt wurden in der Gemeinde bei diesem sogenannten Liebesmahl oder anlässlich dieses Liebesmahles. Das führte eben zu schwerwiegenden Schäden in der Gemeinde, wie wir es hier auch lesen am Anfang dieses Abschnittes. Ich kann es nicht loben, so schreibt der Apostel Paulus, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Nun, das darf uns einfach ausreichen, um auf die richtige Spur zu kommen bei der Frage, was meint Paulus hier mit dem Wort unwürdig? Wenn wir über die Bedeutung des Abendmahls nachdenken, dann gibt es natürlich viele Aspekte, viele Gesichtspunkte, über die man sprechen kann. So steht das Abendmahl zum Beispiel in einer engen Beziehung zur Feier des Passamahls. Unser Herr setzte das Abendmahl bei dieser Gelegenheit kurz vor seinem Gang nach Golgatha ein. Man kann auch über die unterschiedlichen Meinungen im Blick auf das Abendmahl, auf das Verständnis des Abendmahls im Laufe der Kirchengeschichte lesen, über die Frage nach den Sakramenten, besonders da über das krasse irrtümliche Verständnis innerhalb des Katholizismus. Da haben wir es zu tun mit der Lehre von der sogenannten Transsubstantiation, ein schwieriges Wort, das die Bedeutung hat von Wesensverwandlung. Das heißt also, unter den Einsetzungsworten eines geweihten Priesters werden Brot und Wein verwandelt, substanziell verwandelt, sodass man sagen kann, dieses Brot soll jetzt nicht nur zeichenhaft den Leib Jesu darstellen oder auch den Leib der Gemeinde Jesu und der Wein nicht nur das Blut Jesu symbolisieren, sondern das ist tatsächlich, dieses Brot ist tatsächlich der Leib Christi und dieser Wein ist tatsächlich das Blut Jesu. Also wörtlich zu verstehen, buchstäblich zu verstehen, wesensmäßig zu verstehen. Das ist natürlich eine schreckliche Irrlehre, mit der wir es da im Katholizismus zu tun haben. Da kann man vieles drüber sagen, über diese Themen und auch über die notvolle Auseinandersetzung zwischen Luther und Zwingli in der Abendmahlsfrage. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Über diese Aspekte könnte man eine ganze Reihe von Vorträgen und von Predigten halten. Es gibt auch gute, hilfreiche Lektüre dazu. Da können wir manches nachlesen und dann auch besser verstehen. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, es ist ein Verkündigungsmahl. Worum geht es hier in unserem Abschnitt? Paulus zitiert die Einsetzungsworte zum Abendmahl in diesem Abschnitt und das ist entscheidend wichtig, um die Bedeutsamkeit dieses Geschehens zu unterstreichen und auf den außerordentlichen Wert dieses Geschehens angesichts des Leidens und Sterbens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus hinzuweisen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe, der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Gott hat in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus mit uns einen neuen Bund geschlossen. Schön ist das nachzulesen im Hebräerbrief im 8. Kapitel dieses Briefes, die Gegenüberstellung von Gesetzesbund und Gnadenbund. Das Volk Israel stand unter dem Gesetzesbund und unter diesem Bund ging es nicht anders. Das Volk musste versagen und konnte dem Willen Gottes und den Gesetzen Gottes nicht entsprechen. Gott hat einen neuen Bund ins Leben gerufen, den Gnadenbund in Christus Jesus. Da ist alles lauter Gnade. Da sind wir also zunächst einmal völlig herausgenommen aus unserer Verantwortung, irgendetwas zu leisten, damit wir von Gott einen bestimmten Segen bekommen. Das Leben überhaupt. Sondern alles hat der Herr Jesus Christus an unserer Stelle vollbracht. Er hat das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt. Er hat sein Blut für uns vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Unsere Sünden sind gesühnt, sie sind ausgelöscht. Wir haben in Christus Jesus eine vollkommene, hundertprozentige Gerechtigkeit vor Gott. Da fehlt gar nichts. Das ist ein wunderbarer Bund. Das ist ein herrlicher Bund. Ein beständiger Bund. Das heißt also ein Bund, der nicht aufhört zu existieren. Er gilt immer für alle, die Gott auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, die zum Glauben an Christus gekommen sind, von Neuem geboren sind. Sie dürfen sich damit trösten, dass auch ihr zu kurz kommen in der Heiligung, in ihrem Dienst für Gott, nichts an der Liebe Gottes zu ihnen ändert, nichts an der Gerechtigkeit, die sie in Christus Jesus haben. Es ist eine bleibende Gerechtigkeit in Christus. Wir sind nicht in einem Moment gerecht, im anderen Moment, wenn wir ungehorsam sind, leider ungehorsam sind, dann nicht mehr gerecht. Dann ist eine bleibende Gerechtigkeit, die wir haben in Christus. Das ist ein herrliches Evangelium im Unterschied zum sogenannten Gesetzesbund. Also in diesem Bund haben wir Vergebung unserer Sünden, eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Es ist ein wunderbarer und herrlicher Bund, an dem wir uns immer und immer wieder erfreuen dürfen, aus dem heraus wir Kraft beziehen zu einem Leben in der Nachfolge Jesu. Dieses Evangelium wird nun im Mahl des Herrn immer wieder dargestellt, sichtbar dargestellt und verkündigt, wie wir gehört haben. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ist nicht nur als ein Zeichen, sondern auch eine Bestätigung dessen, was Gott in diesem neuen, wunderbaren Bund verheißen hat. Eine Bestätigung, eine Bekräftigung, eine sichtbare Bestätigung. So wie ja auch beispielsweise unsere Gebetserhörungen eine sichtbare Bestätigung dessen sind, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Wir glauben nicht in erster Linie dieser sichtbaren Bestätigung. Wir glauben nicht, weil wir die sichtbare Bestätigung haben, sondern wir glauben an das Wort Gottes, an die Verheißung, die Gott uns gegeben hat und die in Christus Jesus Ja und Amen sind. Es wird aber durch sichtbare Erfüllung unserer Gebete, Erhörung unserer Gebete bestätigt, wenn sie denn nach dem Willen Gottes sind. Ja? Es ist also nicht nur ein Zeichen, Brot und Wein, sondern eben auch eine Bestätigung, ähnlich wie es bei Abraham gewesen ist, der die Beschneidung empfing als ein Siegel, als eine Bestätigung dessen, was Gott ihm verheißen hatte, woran er glaubte. Ja? Dieses Siegel der Beschneidung an sich ist es nicht. Das ist uns klar, so ist auch das Abendmahl an sich nicht heilsbringend in dem Sinne oder heilsnotwendig. Das heißt also, jemand, der am Abendmahl nicht teilnimmt, geht deshalb seines Heils nicht verlustig. Obwohl das wollen wir auch unterstreichen, die Teilnahme am Abendmahl von Gott geboten ist. Das heißt also, der Herr Jesus Christus hat es ja selbst eingesetzt. Es ist eine Bestätigung. Fehlt der Glaube, so ist diese Bestätigung wertlos. Das war bei den Juden der Fall. Sie beriefen sich auf ihre Beschneidung, auf das Siegel und hatten keinen Glauben. Und da musste der Herr Jesus ihnen deutlich machen, eure Beschneidung nutzt euch gar nichts. Und das Abendmahl nutzt dir und mir gar nichts, wenn wir keinen Glauben haben an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Also, wir sagen es noch einmal, ein sichtbares Zeichen, aber nicht nur ein Zeichen, sondern auch eine Bestätigung, ein Siegel dessen, was Gott uns in seinem Wort verheißen hat und woran wir glauben. So ist es übrigens auch, um ein Beispiel zu nennen aus dem Alten Testament, beim Regenbogen. Der Regenbogen war eine Bestätigung, ein äußeres, sichtbares Zeichen auch dafür, dass der Herr einen Bund mit Noah und mit allen Menschen geschlossen hat. Es sollte nicht mehr solch eine Sintflut über diese Erde kommen, wie es zur Zeit Noahs der Fall gewesen ist. Der Regenbogen ist ein Zeichen dafür. Ne? Ja, es geht da also nicht nur, wenn wir einen Regenbogen am Himmel sehen, nicht nur um ein Naturschauspiel. Und schon gar nicht ist es ein Zeichen, wie es die sogenannte New Age-Bewegung auf ihre Fahne geschrieben hat, sondern es ist eine Bestätigung dafür, aha, Gott steht zu seinem Wort, das zeigt er mir jetzt durch den Regenbogen. Ja? Er hat es versprochen in seinem Wort, das ist das Entscheidende, aber er gibt mir auch ein sichtbares Zeichen dafür, ist wunderbar. Er kommt auch da unserer Schwachheit entgegen, unserem schwachen Glauben und stärkt unseren Glauben dadurch. Nun gibt es noch einen besonderen Aspekt des Abendmahls, auf den es Paulus hier besonders ankommt. Es geht im Abendmahl nicht nur um die Darstellung, die sichtbare Darstellung der Versöhnung mit Gott, der Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, sondern auch um die Einheit des Leibes Christi, die äußerlich sichtbar dargestellt werden soll, die verkündigt wird im Abendmahl. Es geht um die Einheit der Gemeinde Jesu, die er erkauft hat mit seinem Blut. Paulus spricht an anderer Stelle in Kapitel 10 in diesem Brief genau von diesem Aspekt des Abendmahls. Der gesegnete Kelch, so schreibt er in Kapitel 10, Vers 16, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Wir viele sind ein Leib, damit ist die Gemeinde Jesu gemeint. Die einzelnen Glieder sind Teil des Leibes Christi, dieser wunderbaren Einheit des Leibes. Er, Christus, das Haupt, wir, sein Leib. Und das wird eben auch im Abendmahl dargestellt, diese wunderbare Einheit der Gemeinde Jesu. Sie ist vorhanden. Wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, dann sehen wir so viele Spaltungen und so viele Denominationen und Richtungen und Bewegungen, dass man meint, ja, wo ist denn da was zu sehen von der Einheit der Gemeinde Jesu? Nun, das stimmt und wir können das Rad auch nicht mehr zurückdrehen. Das sind Gegebenheiten, mit denen wir zu leben haben. Aber im Geist, durch den Glauben, dürfen wir festhalten an der Einheit all derer, die sich erlöst wissen durch das Blut Jesu. Und das wird dargestellt auch heute Morgen hier bei uns, durch die Feier oder in der Feier des Abendmahls. Also es geht nicht nur um Versöhnung mit Gott, es geht auch um Versöhnung untereinander. Nicht nur Gemeinschaft mit Gott wird dargestellt im Abendmahl als Zeichen und als Bestätigung, sondern eben auch die Versöhnung, die Gemeinschaft miteinander. In diesem Leibe der Gemeinde Jesu spielen in der Beziehung zu Gott, das betone ich jetzt, in der Beziehung zu Gott, Herkunft, Rasse, Stand, Geschlecht und so weiter keine Rolle. Das hat wohl im irdischen Bereich in dieser Welt noch seine Bedeutung, hier und da. In einem Lied heißt es, das will auch ein Christ nicht ändern, dass es Arme und Reiche gibt. Im Volk Israel übrigens war es der ursprüngliche Gedanke und Wille Gottes, dass es gar keine Armen geben sollte, aber sie gab sie dann. Das ist das Versagen des Volkes. Ja, und damit musste man klarkommen. Und die Reicheren, die Wohlhabenderen, sollten mit dazu beitragen, dass die Armen in ihrer Armut nicht umkamen. Sie sollten für die Armen mit sorgen. Vor Gott gibt es solche Unterschiede nicht. Und das macht der Galaterbrief deutlich. Ich lese einmal die einschlägigen Worte aus Galater Kapitel 3. Ein ganz, ganz wichtiges Wort, das wir richtig einordnen und richtig verstehen müssen. Da schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 3, Vers 26 folgende: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Das ist schon mal eine bedeutsame und wichtige Aussage, gerade auch für unsere Zeit, aber zu allen Zeiten. Nicht alle Menschen in dieser Welt sind Gottes Kinder. Sie sind alle von Gott geliebte Geschöpfe. Ein Moslem beispielsweise ist ein von Gott geliebtes Geschöpf, ist wertvoll vor Gott. Gott hat ihn geschaffen. Aber wenn es um das Religiöse geht, wenn es um den Glauben an Gott geht, so ist er kein Kind Gottes. Er glaubt nicht an Jesus. Und nur durch den Glauben an Jesus können wir Gottes Kinder sein und heißen. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und jetzt kommt es, was uns ja hier besonders beschäftigt. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Es gibt also keinen Unterschied im Blick auf unsere Beziehung zu Gott, keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, keinen Unterschied der Rassen und der Stände, Sklave oder Freier, sondern da gibt es nur diese wunderbare Einheit, unterschiedslose Einheit im Blick auf die Gemeinschaft und die Beziehung zu Gott. Wir wissen, dass das für die Juden eine enorme Schwierigkeit war, zu akzeptieren, dass auch die Heiden Anteil haben sollten am ewigen Erbe Gottes. Aber sowohl die Juden als auch die Heiden durften bzw. mussten, ja, wenn wir jetzt besonders auch an die Juden denken, an ihr selbstgerechtes Wesen, durften kommen durch das Blut Jesu und mit Gott versöhnt sein und mit Gott Gemeinschaft haben und auch untereinander eins sein. Der Zaun des Gesetzes, so schreibt Paulus im Epheserbrief, wurde abgebrochen durch das Erlösungswerk Christi. Da gibt es keine Trennung mehr zwischen Juden und Heiden, sofern sie an Christus glauben, das ist wichtig. Natürlich kann jemand auch als Christ den Auftrag haben von Gott, gegen Rassismus und dergleichen zu demonstrieren. Alles unter dem Gesichtspunkt der Gewaltlosigkeit. Natürlich ist das möglich, aber man darf das mit dem Geistlichen nicht vermischen. Ich kann mit einem Moslem zusammen auf der Straße gegen Rassismus demonstrieren. Durchaus, aber ich kann mit einem Moslem keinen Gottesdienst feiern. Und diesen Unterschied, den macht man heute nicht mehr. Ja? Also hier geht es um Gemeinde Jesu, hier geht es um den Glauben an Christus. Und hier haben wir diese wunderbare Einheit der einzelnen Glieder des Leibes Christi in ihm selbst, auf der Grundlage der Gnade Gottes. Hier sind sie alle Sünder und jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu lebt von der Gnade Jesu. Wie verträgt sich dann die Verkündigung dieses Evangeliums, die Darstellung im Abendmahl dieser Botschaft der Einheit der Gemeinde Jesu, des Leibes Christi, wie verträgt sich das mit der Geringschätzung der Armen von Seiten der Wohlhabenden? Da merken wir, worum es hier geht, ja? Warum es dem Apostel Paulus zu tun ist. Hört mal, er verkündigt in dem Mahl diese wunderbare Einheit des Leibes Christi und dann wendet er sich an die Reichen, dann beschämt er ihr die Armen, vernachlässigt die Armen, schätzt sie gering, das passt doch nicht zusammen, ja? Das Verhalten der Korinther war nichts anderes als eine Verleugnung dessen, was im Abendmahl seinen Ausdruck finden durfte und verkündigt wurde, nämlich eine Verleugnung der Einheit der Gemeinde auf der Grundlage der Gnade Gottes in Christus. Ihr Verhalten war eine Verachtung des Leibes Christi und damit auch eine Verachtung Christi selbst, des Herrn. Vers 29 dazu, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 29, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, gemeint ist die Gemeinde Jesu hier. Hier ist mit Leib die Gemeinde Jesu gemeint. Wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Das heißt also, das hat Folgen. Und von diesen Folgen spricht der Apostel Paulus dann in den folgenden Versen. Darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Da ist die Rede von der Züchtigung Gottes, die über solche kommt, die sich dieses Missverhaltens und Missbrauchs des Abendmahls schuldig machen. Der Züchtigung Gottes, die dazu führen sollte, dass die Einzelnen dann auch zur Buße und zu einer Erneuerung ihres Sinnes kamen. Hatten die Korinther, die Gläubigen in Korinth, hatten sie die Bedeutung des Abendmahls vergessen? Sie waren doch darin unterwiesen worden. Und das, was Paulus in 1. Korinther 10 schreibt, ist lediglich eine Erinnerung an das, was sie schon wussten. Hatten sie das vergessen, dass sie so handeln konnten, wie sie es taten? Nun, ein Mangel in der Lehre führt zu falschem Verhalten. Das ist immer so. Und das kann man auch beobachten in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Eine falsche Lehre und ein falsches, mangelhaftes, Lehre führt zu falschem Verhalten oder zu mangelhaftem Verhalten. Oder haben sie sich frech darüber hinweggesetzt? Sie wussten das wohl, es war ihnen alles klar. Nun kann man das ja auch machen, aber man setzt sich frech darüber hinweg. Bereitet einem gar keine Not, dass man so handelt, ja? Wir wissen das nicht. Ich befürchte, das Letztere ist der Fall. Sie waren unterwiesen, sie wussten um diese Dinge. Paulus musste sie daran erinnern. Und sie hatten sich einfach darüber hinweggesetzt, über das, was sie bereits wussten. Und kann man ja mit der Zeit sehr abgeklärt sich über bestimmte Wahrheiten der Heiligen Schrift einfach hinwegsetzen. Ihr Verhalten, und jetzt kommen wir natürlich zu der Bedeutung dieses Wortes und dieses Verses. Wer nun unwürdig von dem Brot isset oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Dieses Verhalten war unwürdig. Jetzt haben wir den Zusammenhang. Ja? Dieses Verhalten der Geschwister damals in Korinth, in dieser Gemeinde, bezeichnet der Apostel Paulus als unwürdig. Unwürdig, das heißt, es entsprach nicht dem Inhalt des Evangeliums, das im Abendmahl gefeiert wurde. Es war unwürdig. Es passte nicht zusammen. Und das war schwerwiegend. Sonst hätte der Apostel Paulus nicht so ernst hier in diesem Kapitel darüber geredet und auch vor den schrecklichen Folgen einer solchen Verirrung gewarnt. Wir kommen zum zweiten Punkt. Es mag jemand sagen, gut, ich habe das jetzt verstanden, worum es damals ging, was in diesem Zusammenhang das Wort unwürdig bedeutet. Das habe ich begriffen, will auch nochmal darüber nachdenken. Aber wir haben doch diese Situation gar nicht. Wir feiern auch kein Liebesmahl im Zusammenhang mit dem Abendmahl, mit dem Mahl des Herrn. Das ist uns alles sehr fremd, was hier geschildert wird. Und dieses Problem, das existiert bei uns gar nicht. Da stellt sich die Frage, hat dieses Wort dann überhaupt eine Bedeutung für mich? Jetzt kommen wir dazu. Welche Bedeutung hat es für mich, ja, dieses Wort, unwürdig? Und auch für uns im Allgemeinen, in unserer Zeit, heute. Nun, und dabei wollen wir Folgendes bedenken. Es stimmt sicherlich, es stimmt, wir haben diese Situation nicht. Aber es besteht doch die Frage, wie steht es mit meiner inneren Gesinnung, mit meiner inneren Einstellung? Habe ich einen Blick für die Einheit der Gemeinde Jesu auf der Grundlage der Gnade in Christus? Habe ich einen Blick dafür? Ist mir das klar, was wir eigentlich im Abendmahl feiern? Spreche ich dem Bruder und der Schwester in Christus Jesus dieselbe Gnade zu, wie ich sie selbst empfangen habe? Nehme ich am Abendmahl teil als einer, der in sich selbst völlig unwürdig ist und seine ganze Würdigkeit in Christus hat, in seinem wunderbaren Erlösungswerk? Freue ich mich über die Verbundenheit, die organische Verbundenheit, da geht es ja nicht um Organisation, sondern es geht um eine organische Einheit von Christus her. Freue ich mich über diese Verbundenheit mit dem Bruder, mit der Schwester, die genauso kommen dürfen, wie ich auch zur Gnade kommen darf, voraussetzungslos, bedingungslos, um das zu empfangen, was Gott für mich in Christus getan hat. Die Selbstprüfung, von der Paulus hier spricht, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch, besteht also nicht darin, das ist wichtig, dass wir das begreifen, dass ich mich frage, ob da noch Sünde in meinem Leben ist, wo ich denn in der vergangenen Woche gesündigt habe. Ist da noch irgendwie was bei mir oder habe ich vielleicht hier und da noch keinen Sieg über die Sünde oder meine ich es auch ernst genug und aufrichtig genug? Darf ich denn überhaupt kommen? Bin ich würdig? Darum geht es hier überhaupt nicht. In keinster Weise. Das wäre ein gesetzliches Verständnis des Abendmahls, ein Widerspruch in sich selbst. Das Abendmahl ist genauso frei und einladend in seiner Gnade, in seiner sichtbaren Darstellung der Gnade, wie das Evangelium selbst, das verkündigt wird, im Wort Gottes und in den Predigten. Darf ich also so kommen, wie ich bin, als einer, der gar nichts zu bringen hat, nicht einmal ein aufrichtiges Herz, der auch mit seiner Selbstgerechtigkeit nicht fertig wird, mit seinem stolzen Wesen, darf ich so kommen? Gestern habe ich vielleicht noch versagt, war lieblos im Umgang mit irgendjemandem. Es passiert uns leider immer wieder. Ungeduldiges Wesen, das da zum Vorschein kommt. Ja, darf ich denn dann heute am Abend mal teilnehmen? Darf ich das? Darf ich denn kommen? Oder muss ich denn nicht sagen, ich bin gar nicht würdig, jetzt daran teilzunehmen? Wir merken also, auf welch einem falschen Weg wir heute manchmal sind, wenn wir das Evangelium von der freien Gnade Gottes in Christus nicht recht verstanden haben, nicht recht verinnerlicht haben. Dann gehen wir solche Gesetzeswege nicht nur im Blick auf das alltägliche Glaubensleben, sondern eben auch im Blick auf die Feier des Heiligen Abendmahls. Wir übertragen das, das ist doch ganz klar. Ne? Wenn das nicht klar ist in unserem Herzen, dann feiern wir das Heilige Abendmahl gesetzlich. Du musst erst würdig sein. Schaut mal. Wenn der Apostel Paulus uns dazu auffordert, uns zu prüfen, damals die Geschwister, oder uns das Wort Gottes, was soll denn dabei rauskommen? Soll das dabei rauskommen, dass du dann da sitzt und sagst, jawohl, ich habe mich geprüft, bei mir ist alles in Ordnung. Jetzt darf ich kommen. Ja? Merken wir, das ist doch kein Evangelium, das ist doch keine Gnade Gottes, die da offenbart ist. Das ist reines gesetzliches Wesen. Eine große Not. Deshalb, das Abendmahl misszuverstehen, bedeutet im Grunde genommen, dass ich das Evangelium teilweise gar nicht richtig verstanden habe. Watchman Nee bringt ein Beispiel in seinem Buch über den Epheserbrief, da bringt er diese Aufteilung Sitze, wandle, stehe, Sitze. Genieße erstmal das, was Gott in Christus getan hat. Dann kommt der Wandel, dann kommt das Stehen im Namen Jesu gegen die Mächte der Finsternis. Da bringt er folgendes Beispiel. Ein Ingenieur, so schreibt er, kehrte nach einem mehrjährigen Auslandaufenthalt in seiner Heimatstadt zurück und entdeckte, dass seine Frau ihn mit einem seiner besten Freunde betrogen hat. Er hatte seine Frau, seine beiden Kinder und seinen besten Freund verloren. Nach einer von mir geleiteten Versammlung kam er zu mir und klagte mir seine Not. Seit 2 Jahren ist mein Herz Tag und Nacht von Hass erfüllt. Ich bin Christ und ich weiß, dass ich meiner Frau und meinem Freund vergeben sollte. Ich versuche es immer wieder, aber ich kann es nicht. Immer wieder nehme ich mir vor, sie zu lieben und immer wieder versage ich. Was soll ich tun? Antwort: Nichts sollst du tun. Wie meinst du das? Fragte er erstaunt. Soll ich sie weiter hassen? Da erklärte ich ihm, die Lösung deines Problems ist die, dass der Herr Jesus, als er am Kreuz starb, nicht nur deine Sünden hinwegtrug, sondern auch dich selbst. Dein alter Mensch, der nicht vergeben kann, und der alter Mensch kann nicht vergeben, er will auch nicht vergeben, ist mit Jesus gekreuzigt und du brauchst nichts zu tun. Sage drum ganz still zu deinem Erlöser, Herr, ich kann nicht vergeben und ich will es auch nicht. Ich will es auch nicht versuchen, aber ich weiß, dass du es in mir wirken willst. Ich kann nicht vergeben und ich kann nicht lieben, aber ich glaube, dass du in mir statt meiner vergeben und lieben willst. Bist du so schon mal zum Abendmahl gekommen, als einer, der sagt, Herr, ich kann nicht und ich will auch nicht, will nicht vergeben. Man hat mir so viel Unrecht zugefügt, mich so sehr verletzt in meinem Innersten, ich kann nicht und ich will nicht. Wenn du so kommst, bist du dann würdig oder bist du unwürdig? Dann bist du würdig, in Wahrheit würdig. Denn dann liegt deine Würdigkeit nicht in dir selbst, sondern deine Würdigkeit liegt in Christus, in ihm allein. Und darum geht es im Evangelium. Komm so, wie du bist, mit deinem Unvermögen, mit deinem Mangel an Aufrichtigkeit, mit deinem Mangel an Buße. Komm so, wie du bist, mit deinem Mangel an Vergebungsbereitschaft. Das sind ja alles Dinge, die du in dir selbst gar nicht hast. Und das Abendmahl lädt dich ein, zu kommen. Und deshalb bin ich einer von denen, die immer sagen, wenn jemand Probleme hat, darf ich auch teilnehmen am Abendmahl. Komm, komm, komm. Gerade dazu ist das Abendmahl da, für einen Sünder, wie du es bist, der nicht in der Lage ist, den Willen Gottes zu erfüllen. Komm, entferne dich nicht von Gott. Das ist immer eine große Gefahr. Das war das große Problem bei Kain. Kain ging weg vom Angesicht Gottes. Er hatte schwer gesündigt. Luther sagt in seiner Übersetzung, dass Kain meinte, meine Sünde ist zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte. Es klingt sehr fromm, ja? Und dann entfernte er sich von Gott. Das war das Entscheidende, warum Kain dann einen so bösen Weg weiterging. Statt hinzugehen zu dem, den wir am meisten beleidigt haben, hin zu ihm, entfernte er sich. Und das Evangelium sagt, komm, 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 egal, wie es um dich bestellt ist, komm. Egal, was du getan hast und wie du bist, von Natur aus, komm nur. Bei mir ist Gnade, bei mir ist Vergebung, bei mir ist ein neuer Bund, ein Gnadenbund. Da ist alles fix und fertig. Alles ist bereit. Kommt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Evangelium. Habe ich das begriffen für mich selbst, dann darf ich das dem anderen auch zusprechen, oder nicht? Es ist auch kein Unterschied zwischen mir und dem anderen. Ich darf als Sünder kommen, da kommt auch der andere als Sünder. Haben wir herrliche Gemeinschaft untereinander. Das, was grundsätzlich schon geschehen ist in Christus Jesus, das wird dann auch praktische Wirklichkeit. Alles andere ist eine Verachtung des Leibes Christi. Und das ist immer eine Folge, diese Verachtung des Leibes Christi, der Einheit des Leibes, ist immer eine Folge unserer Selbstgerechtigkeit. Ne? Dass ich ein falsches Verständnis habe von dem, was würdig ist und was nicht würdig ist. Ne? Dass ich immer noch meine, ich müsste irgendwas bringen. Da muss ja der andere auch was bringen. Vielleicht bringe ich mehr als der andere oder er bringt mehr als mich, als ich. Das trennt uns dann voneinander. Merken wir, wo die Not liegt? Als einer, der Würdigkeit vorzuweisen hat, nehme ich unwürdig am Abendmahl teil. Wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, ich war ja gehorsam, soviel ich weiß, ist alles in Ordnung zwischen Gott und mir, und deshalb darf ich auch am Abendmahl teilnehmen, dann sage ich dir im Namen Jesu, du bist unwürdig. Werd einmal heute Morgen zu einem Sünder, der nichts zu bringen hat, und für den Jesus alles getan hat, aber auch wirklich alles, was vor Gott gilt. Die Prüfungsfrage, wir machen Schluss jetzt, die Prüfungsfrage für uns lautet also, komme ich als Sünder? Komme ich als Sünder? Habe ich das Evangelium im Blick auf die Einheit der Gemeinde verstanden? Freue ich mich darüber, mit dem Bruder und der Schwester auf dem Boden der Gnade einzusein? Das prägt unser ganzes Verhalten im Umgang mit anderen. Da haben wir immer Gnade, ne? Auch mit den Schwächen des anderen. So wie Gott mit uns umgeht, so dürfen wir dann auch in der Kraft des Heiligen Geistes mit dem anderen umgehen. Das ist keine Voraussetzung, sondern es ist eine Frucht des Abendmahls. Ne? Da geht es nicht mehr um unterschiedliche Stände oder dergleichen, sondern da schätzen wir den anderen als Glied am Leibe Christi, wie wir es auch sind. Und so führt uns das Wort unwürdig hier in diesem Text an dieser Stelle zur Würdigkeit in Christus. Das ist mir so groß und so wichtig. Sowohl für mich als auch für den anderen. Wir alle leben von der Gnade, da gibt es keinen Unterschied. Alles andere wäre eine Geringschätzung der Gemeinde und des Herrn selbst. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, und in dieser inneren Einstellung, lasst uns heute in der Feier des Abendmahls die wunderbare Gnade Gottes in Christus verkündigen und rühmen und uns der bedingungslosen, wir unterstreichen das Ding, der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns und den anderen Gläubigen erfüllen. Amen. Wir stehen bitte auf, darf noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dieses wunderbare Evangelium, das wir auch im Abendmahl verkündigen dürfen. Gemeinschaft mit dir durch das Blut Jesu und Gemeinschaft auch untereinander durch dasselbe Blut Jesu. Dafür preisen wir dich und loben dich auch in dieser Stunde. Amen.